Ja, hallo und guten Tag, liebe Geschwister. Dieses Mal möchten wir einen Text betrachten aus dem Johannesevangelium, und zwar aus Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Und ich möchte zuerst in Ruhe vorlesen. Und wenn wir jetzt ruhig werden, um zu hören, dann ist es unser Gebet, dass Gott sein Wort an uns segnen möge. Ich lese also Johannes 15, Vers 9 bis 17. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit der Vater euch gibt, um was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also soweit der Text. Ja, wir befinden uns hier ja bekanntlich in diesen großen Abschiedsreden des Herrn, bevor er ans Kreuz geht und diese Welt verlässt. Und diese Reden ziehen sich von Kapitel 13 bis Kapitel 16, wie er sich mit den Jüngern auseinandersetzt. Und das teilt sich in zwei Teile. Wir werden heute viele Dinge sagen, die wir auch schon kennen natürlich. Ist ja ein bekannter Text. Also es teilt sich in zwei Teile. Und der erste Teil, das sind die Kapitel 13 bis 14. Da geht es darum, er ist für uns da. Er wäscht uns die Füße, Kapitel 13. Er bereitet uns eine Stätte im Vaterhaus, Kapitel 14. Er ist im Geist hier bei uns und so weiter und so weiter. Und im zweiten Teil, Kapitel 15 und 16, geht es darum, wir sind für ihn da, um Frucht zu bringen, um seine Jünger zu sein, um seine Zeugen zu sein in dieser Welt und so weiter und so weiter. Also diese beiden Dinge. Und nur in dieser Reihenfolge ist es überhaupt möglich, für ihn da zu sein. Nur wenn ich weiß, zuerst weiß, dass er für mich da ist. Nur dann kann und werde ich auch für ihn da sein, mich ihm zur Verfügung stellen. Ja? Und so beginnt auch das Kapitel 15 hier, also der zweite Teil, mit dem Gleichnis vom Weinstock. Das will uns ja sagen, dass wir nur, wenn wir an ihm, dem wahren Weinstock, bleiben, dass wir nur dann wirklich Frucht bringen können. Das ist genau dieser Gedanke. Und am Ende dieses Gleichnisses sagt der Herr in Vers 8, also unmittelbar vor den Versen, die wir gelesen haben, sagt der Herr: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, dass wir viel Frucht bringen zum einen. Was ist eigentlich Frucht? Frucht für Gott zu bringen. Was bedeutet das? Ist das Dienst für den Herrn? Heißt das, dass wir etwas für ihn tun oder für andere tun? Nein, nicht direkt. Dann überlegen wir mal, was wäre sonst mit denen, die zu Hause bleiben müssen oder auch ans Bett gefesselt sind oder so etwas, die nichts mehr tun können? Bringen sie dann keine Frucht mehr? Das ist ja Unsinn. Ja. Und der bekannteste Text zum Thema Frucht ist zweifellos Galater 5, Vers 22, wo uns die Frucht beschrieben wird, die der Geist in uns hervorbringen möchte. Und da heißt es in Kapitel 5 vom Galaterbrief, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das alles zusammen ist die Frucht des Geistes. Und das sind, wenn man da mal drüber nachdenkt, eigentlich die Charaktereigenschaften Christi, ja, die da in uns hervorgebracht werden. Von Natur aus ist der eine vielleicht mehr langmütig und der andere neigt mehr zur Freundlichkeit. Aber niemand ist von Natur aus alles das. Ja? Sondern das ist etwas, was der Geist in uns bewirken möchte, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist der Gedanke. Denn Christus ist genau so. Alles das zusammen. Ja? Und das ist genau der Gedanke beim Fruchtbringen letztlich. Fruchtbringen heißt, Christus ähnlicher zu werden. Und wenn der Vater das sieht, dann freut er sich und dann wird er verherrlicht, wie es hier in Vers 8 heißt. Mein Vater wird verherrlicht, wenn ihr viel Frucht bringt. Im Übrigen ist es auch dann so, wenn es sonst niemand sieht. Also wenn zum Beispiel niemand die Langmut des Kranken, der zu Hause bleiben muss, sieht. Oder wenn niemand zu Besuch kommt und so weiter und so weiter. Entscheidend ist nicht, ob andere Menschen das sehen, sondern dass Gott es sieht, vor dem wir leben. Ja, und dann heißt es noch in diesem Vers 8, dass wir, oder sagt er damals zu den Jüngern, ihr werdet meine Jünger werden. Das klingt ja erstmal ein bisschen merkwürdig. Sie waren doch schon seine Jünger. Aber es bedeutet, dass sie sich als solche erweisen würden. Dass sie durch viel Frucht sich als echte Jünger erweisen würden. Und das leitet jetzt über zu unserem Abschnitt. Ja? Und deshalb finden wir in unserem Abschnitt, in den Versen, die wir gelesen haben, 7 Kennzeichen eines wahren Jüngers. Das ist die Überschrift. 7 Kennzeichen eines wahren Jüngers. Die alles beherrschende Atmosphäre, die hier beschrieben wird, ist natürlich die Liebe. So sagt der Herr auch am Ende des Abschnitts, zusammenfassend in Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist die Quintessenz. Und da sagt er, bevor er dann in Vers 18 weiterspricht und dann auf den Hass der Welt zu sprechen kommt, wenn die Welt euch hasst und so weiter und so weiter. Also drinnen ist die Atmosphäre von durchgängiger Liebe geprägt, während von draußen auch Hass uns entgegenschlagen könnte. Aber jetzt zu den 7 einzelnen Kennzeichen gehen wir sie der Reihe nach durch. Jedes Mal wird uns gesagt, was wir wissen dürfen. Und jedes Mal ist der Herr selbst dabei unser Vorbild. Also, das erste Kennzeichen eines Jüngers ist, wir wissen, wie er uns liebt und wir bleiben in diesem Bewusstsein. Das ist Vers 9. Ich lese nochmal diesen Vers. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also er ist das Vorbild, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Er bezeugt uns seine Liebe, dass er uns liebt. Wer zum Beispiel seine Frau liebt, will, dass sie es auch weiß. Ja. Und so ist es auch hier. Der Herr sagt es uns und er beweist es uns, dass er uns liebt. Jesus selbst hat immer im Bewusstsein der Liebe seines Vaters gelebt. Auch in aller Einsamkeit, im Erleben sinnloser Feindschaft, im Leiden und so weiter. Und davon spricht er zum Beispiel, wenn wir etwas eine Seite weiterschlagen, in Kapitel 16, Vers 32. Da sagt er zu den Jüngern ganz am Ende seiner Reden: Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Also da sieht er schon all die Leiden vor sich, die auf ihn zukommen jetzt, wenn es auf das Kreuz zugeht. Und er weiß, der Vater ist immer bei mir. Und so wie der Vater immer bei ihm war, so liebt er auch uns alle Zeit und ist immer bei uns. Und das brauchen wir uns nur bewusst zu machen und können so in seiner Liebe bleiben, wie es hier heißt. Also in dem Bewusstsein seiner Liebe bleiben. Sozusagen im Sonnenschein seiner Liebe diese Liebe genießen. Wie es zum Beispiel auch im Judasbrief heißt, Vers 21 am Anfang, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Also bleibt in diesem Sonnenschein seiner Liebe. Dann das zweite Kennzeichen. Das haben wir in Vers 10. Es heißt, seinen Weisungen folgen. Und ich lese mal den Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also wieder ist er unser Vorbild, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und im Bewusstsein seiner Liebe bleibe. So sollen auch wir es machen. Wenn wir schon die Gebote oder Regeln der Regierung beachten, zumal sie uns schützen und uns zugutekommen, wie viel mehr folgen wir dann gern den Weisungen Gottes, die doch seiner Liebe entspringen und wirklich 100% zu unserem Besten dienen? Natürlich ist das kein knechtischer Gehorsam, wie wir gleich noch sehen werden. Was wir hier auf jeden Fall schon sehen, ist das, dass es gut für uns ist, seine Gebote zu halten. Denn so, auf diesem Weg, bleiben wir im Sonnenschein seiner Liebe. Gerade so. Auf diesem Weg der Abhängigkeit vom Willen Gottes oder man könnte auch sagen des Gehorsams. Wenn wir von diesem Weg abweichen und uns durch das Unterholz unseres Eigenwillens schlagen, werden wir nicht viel von dieser Liebe spüren. Doch auf dem Höhenweg der Nachfolge scheint die Sonne seiner Liebe. Ja, und dann das dritte Kennzeichen. Das ist, seine Freude darf in uns sein. Das haben wir in Vers 11. Ich lese auch diesen Vers noch einmal. Da sagt der Herr, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Also wieder ist er das Vorbild, denn er spricht ja von meiner Freude. Was die äußere Welt angeht, war er mit Leiden vertraut. Aber im Innern hatte er doch Freude. Und ich will dazu zwei Bibelstellen lesen. Die erste aus Lukas 10, Vers 21, und den ersten Teil. Da heißt es, in derselben Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, und so weiter. Also da ist auch von einer Freude, sogar von einer gesteigerten Freude, von Jubel die Rede, die er in seinem Innern hatte. Eine Freude im Hier und Jetzt. Und die zweite Stelle aus Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es in diesem Vers, Jesus, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Also hier geht es um eine Freude im Blick auf die Zukunft. In Lukas 10 also eine Freude im Hier und Jetzt und hier in Hebräer 12 eine Freude im Blick auf die Zukunft. Und aus diesen beiden Zuleitungen wird auch der Brunnen der Freude gespeist, aus dem wir schöpfen dürfen. Jeder Mensch schöpft Freude aus guten äußeren Lebensumständen. Also zum Beispiel eine intakte Familie. Und da zehrt man davon, wenn es in anderen Bereichen schlecht läuft. Zum Beispiel Sorge am Arbeitsplatz, Sorge um den Arbeitsplatz oder so etwas. Aber was, wenn jeder Bereich gestört wird, wenn alles zerbricht, wie bei Hiob. Der Glaubende schöpft dann immer noch aus einer tieferen Quelle, in dem Bewusstsein eben, dass Gott ihn liebt. Das ist doch ein ganz schöner Punkt. Und ich will dann auch dann nochmal drei Beispiele aus der Bibel heranziehen, um das zu untermauern. Und das erste Beispiel ist David im Psalm 4. Ein Psalm von David. Und er schreibt dort am Anfang in Vers 2, was das Thema ist dieses Psalms, was er erlebt hat. Das vorweg, wie das oft in den Psalmen so ist. Und er sagt dort, in Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Also er war bedrängt, eingeengt. Und dann hat er erlebt, wie Gott ihm Raum gegeben hat, wie er wieder Weite erlebt hat, aufatmen konnte, Freude erlebt hat. Und wie kam es dazu? Es ging über den Weg, den er selber empfiehlt in Vers 5. Denkt in eurem Herzen nach, auf eurem Lager und seid still. Und dann hat er erlebt, was in Vers 8 steht. Du hast Freude in mein Herz gegeben. Mehr als jenen zur Zeit, als es viel Korn und Most gab. Also da wurde er regelrecht überrascht von Freude. David kannte natürlich die Freude, wenn es zum Beispiel eine gute Ernte gab, eine gute, wie es hier heißt, Getreide- und Traubenernte. Freut man sich und da wird gefeiert. Das ist ja auch richtig so. Aber die Freude, die er jetzt erlebt hat, das war eine Freude, Die war größer als jede irdische Freude und sogar unabhängig von guten äußeren Lebensumständen. Ja, insofern ist das wirklich etwas Großartiges. Du hast Freude in mein Herz gegeben, diese großartige Freude. Das zweite Beispiel aus dem Propheten Habakuk. Da sieht dieser Prophet schlimme Zeiten kommen für das Land Israel, aber er hat doch eine Hoffnung, die ihm niemand nehmen kann. Und zwar lesen wir Habakuk 3, Vers 17 und 18. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaums. Und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde sind die Schafe verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will mich in dem Herrn freuen, will jubeln in dem Gott meines Heils. Da war auch alles Äußere am Wegbrechen, aber seinen Gott konnte ihm niemand nehmen, natürlich. Noch die Freude am Herrn, deshalb nicht. Und das dritte Beispiel aus dem Neuen Testament, ganz bekannt natürlich, ist Paulus im Gefängnis, der sich auch dort im Gefängnis immer noch freuen kann und das auch so weitergeben kann und etwa an die Philipper schreibt, den bekannten Vers in Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ja, das war der dritte Punkt. Dann kommen wir zurück zu dem vierten Kennzeichen. Das vierte Kennzeichen ist, dass wir einander lieben. Und das sind die Verse 12 und 13. Ich lese die auch noch einmal. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Also wieder ist er Vorbild und Maßstab, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und zwar hat er uns geliebt mit der größtmöglichen Liebe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt oder hingibt für seine Freunde. Hier geht es jetzt weniger um den Sühnungstod Jesu für Feinde, sondern es geht mehr um seinen Tod als höchsten Beweis seiner Liebe zu uns. Er hat wirklich alles für uns gegeben, indem er sich selbst hingegeben hat. Was für eine Liebe. Und ganz ähnlich drückt sich Johannes auch in seinem ersten Brief aus. In 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also das ist zunächst mal das maximal Mögliche in Vers 16. Sein Leben einzusetzen für andere. Und darin eingeschlossen ist natürlich alles andere. Wir können ja zumindest einen Teil von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unserem Geld und so weiter geben. So gehorcht man ganz praktisch der Ermahnung, einander zu lieben. Ja. Zur Liebe können wir also aufgefordert werden. Wie übrigens auch schon vorher zur Freude. Denn sie ist eine Willensentscheidung und nicht nur ein Gefühl. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Da wollen wir noch kurz dabei stehen bleiben. Manche Menschen denken, Liebe sei nur ein schönes Gefühl. Das kommt und geht. Manche fragen deshalb sogar, wie kann ich jemand Gutes tun, für den ich keine Liebe empfinde? Das ist allerdings ein Denkfehler, ein Fehlschluss. Und das kann man zum Beispiel sehr schön auch zeigen anhand von Lukas 6, Vers 27 und 28. Das ist jetzt einfach ein Beispiel und ich lese das mal. Da heißt es, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Da geht es sogar um Feinde, darum Feinde zu lieben. Es geht ja noch weiter, als einander zu lieben. Aber wir können eben hier doch einiges lernen. Es werden jeweils vier Dinge aufgezählt. Ja? Die Feinde, das sind die, die hassen, die fluchen, die beleidigen. Und sie zu lieben, heißt, ihnen Gutes zu tun, sie zu segnen, das heißt, ihnen Gutes zu wünschen und für sie zu beten. Also, statt zu sagen, den kann ich nicht lieben, fängt man besser hinten in der Kette an. Und gehen wir mal von hinten nach vorne. Man kann ja erstens für den anderen beten. Dann kann man ihm zweitens auch Gutes wünschen. Und dann kann man drittens ihm vielleicht bei Gelegenheit auch Gutes tun. Dazu denkt man sich dann schon in den anderen hinein, um zu wissen, was ist Gutes, was tut ihm gut. Und dann wird man viertens dahin kommen, dass die Liebe wächst. Und es können auch dann Gefühle der Liebe natürlich wieder wachsen. Aber auf jeden Fall auf diese Art und Weise lieben wir. Dann das fünfte Kennzeichen. Er nennt uns seine Freunde. Und das haben wir hier in den Versen 14 und 15. Und ich lese auch die nochmal. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Also was er vom Vater gehört hat, das ist ihm zweifellos wichtig. Und das will er auch uns anvertrauen. Uns, seinen Freunden, die er Freunde nennt. Freunde sind etwas Seltenes. Man kann ja zu jedem höflich sein, aber man kann nicht jedem sein Herz ausschütten. Ja, das kann man nur gegenüber einem Freund. Also gegenüber jemandem, der unsere Liebe erwidert. Und so ist es auch hier. Durch unsere Nachfolge, ja, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dadurch erwidern wir ja seine Liebe. Und wenn wir das tun, dann öffnet er uns sein Herz und tut uns alles kund, was er vom Vater gehört hat. Den ganzen Plan Gottes, das Endziel seiner Wege und so weiter und so weiter. Das findet man alles in der Bibel. Insofern könnte man sagen, kann es ja jeder nachlesen. Aber es erschließt sich nur dem wirklich, ja, der den Herrn liebt und ihm eben folgt. Das ist eine Tatsache. Nur dem erschließt sich die ganze Tiefe dieser Gedanken. Es ist ein großes Vorrecht, ein Knecht des Herrn zu sein. Und es ist ein noch größeres Vorrecht, Freund genannt zu werden und ihm mit Einsicht dienen zu können. Ja, und dann kommen wir zu einem sechsten Kennzeichen. Er hat uns erwählt und uns zum Dienst bestimmt. Das ist Vers 16a. Ich lese das auch nochmal. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Dass er uns dazu erwählt hat und uns dazu bestimmt hat, das gibt uns eine große Sicherheit im Dienst. Also wenn er uns erwählt hat, dann steht er auch dazu, egal was immer auch passiert. Er hat uns bestimmt hinzugehen. Das heißt, er hat uns ausgesendet, um ihm zu dienen und mehr noch, um Frucht zu bringen. Das haben wir ja schon eingangs betrachtet, als wir über das Gleichnis vom Weinstock nachgedacht haben. Was das bedeutet, Frucht bringen. Was das alles beinhaltet. Deshalb kommen wir auch jetzt schon zum siebten Kennzeichen. Das ist die Abhängigkeit vom Vater und die Gemeinschaft mit ihm. Das ist der zweite Teil von Vers 16, wo es heißt, damit der Vater euch gibt, um was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Also, wenn wir Frucht bringen, Christus ähnlicher werden und er uns die Gedanken seines Vaters mitteilt, wir das oben gesehen haben, dann können wir auch in seinem Namen beten, wie er gebetet hat. Und in dem Maß, wie das der Fall ist, sind unsere Bitten deckungsgleich mit seinen Wünschen. Und dann wird das Gebet auch erhört. Aber das ist jetzt gar nicht der springende Punkt, die Gebetserhörung, sondern der springende Punkt ist die hier vorausgesetzte innere Übereinstimmung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Höchste. Und deshalb hier auch der letzte der sieben Punkte. Das ist der Gipfel sozusagen. Dass wir Gemeinschaft haben und genießen dürfen mit dem Vater und dem Sohn. Ja, ich fasse jetzt einfach noch mal kurz zusammen. Wir werden uns in dieser Welt als echte Jünger erweisen, wenn wir folgende sieben Kennzeichen aufweisen. Erstens, wir leben im Bewusstsein der Liebe Gottes. Das tun wir, indem wir zweitens ihm und seinen Weisungen folgen. Dann wird drittens seine Freude in uns sein. Und wir werden viertens einander lieben, mit seiner Liebe, der größtmöglichen Liebe. Er kann uns dann fünftens seine Freunde nennen und uns sein Herz mitteilen. Und wir werden ihm sechstens mit Einsicht dienen, ihm ähnlicher werden. Und siebtens über allem Gemeinschaft mit Gott genießen. Ja, in diesem Sinn seid Gott weiter anbefohlen. Amen.